SWR Aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
Zum fünften Mal nacheinander haben internationale Firmen ihre Investitionen in Deutschland reduziert. Das geht aus der jährlichen Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY hervor. Deutschland belegt damit in Europa nur den dritten Platz unter den Standorten. Was das jetzt heißt für die Zukunft der deutschen Wirtschaft, das besprechen wir mit Henrik Ahlers. Er ist der Deutschlandchef von EY. Herr Ahlers, die sinkende Attraktivität Deutschlands für internationale Unternehmen, die kann ja jetzt nicht nur mit den hohen Energiepreisen der letzten Jahren bei uns zu tun haben, oder?
Nein, ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, es sind nur die Energiekosten. Die Energiekosten spielen eine Rolle, ist natürlich auch branchenabhängig, wo sie eine besondere Rolle spielen. Und da ist es sicherlich ein Faktor von vielen. Ich denke, ein wichtiger Punkt sind einfach die Rahmenbedingungen, dass man sich sehr genau überlegt, in welchem Land habe ich auch Zugang zu Arbeitskräften, wie groß ist der Markt, wie relevant ist der Markt und auch wie sind die Sozialkosten, Arbeitskosten in Summe. Und da ist Deutschland etwas zurückgefallen und hat ja auch im Gegensatz zu anderen Ländern im Steuersystem recht wenig verändert und wenig Entlastung geschaffen. Wir haben mit die höchsten Steuersätze, die wir in der Geschichte in Deutschland hatten.
Dann lassen Sie uns jetzt ein bisschen über die Folgen sprechen von all dem, was Sie da untersucht haben, weil erst vor ein paar Tagen gab es auch einen Bericht der Industrie- und Handelskammer in Deutschland. Laut diesem Bericht hieß es, dass nicht nur internationale Unternehmen weniger in Deutschland investieren, sondern eben auch die deutschen Unternehmen wiederum mehr im Ausland. Ist das zusammen nicht ein wirklich verheerendes Signal für die Wirtschaft in Deutschland?
Das ist so, wobei wir auch sagen müssen, wir haben immer vom Export gelebt und auch davon gelebt, uns dann in diesen Zielmärkten oder auch Zielbeschaffungsmärkten entsprechend einzukaufen. Also insofern sehen wir einfach, es geht in beide Richtungen. Wir haben ja auch im Wärmepumpenbereich ein prominentes Beispiel, wo jemand in Deutschland investiert hat. Auch das ist aber ein Zeichen, dass man so sagt, wo kann ich welchen Art von Wertschöpfung betreiben? Und da sieht man insbesondere in der Industrie ist die Abwanderung schon spürbar.
Wie ist das aufzuhalten? Also was macht Ihnen da vielleicht noch Hoffnung?
Wir sind halt in der Transformation. Es werden im Moment sehr viele Dinge bewertet. Wir haben über das Thema Energie schon gesprochen. Wir haben über Klimawandel und die Regulatorik zur Bekämpfung des Klimawandels gesprochen. Also insofern verändern sich einfach Rahmenbedingungen und da mag es woanders leichter sein zu investieren. Und wir sehen ja auch gerade die Unterschiede zwischen Inflation Reduction Act, das große Investitionsprogramm in den USA, und unserem Green Deal, sehr unterschiedliche bürokratische Anforderungen. Und da ist dann vielleicht doch auch, wenn man jetzt schnell investieren will, weil man schnell seinen CO2-Footprint verbessern will, dann ist die USA einfach sehr, sehr attraktiv.
Sie sprechen jetzt Transformationsprozesse an. Wie lange dauert es denn dann, bis Deutschland wieder attraktiver wird? Weil in Ihrer Studie untersuchen Sie ja auch für das laufende Jahr und da ist Deutschland wieder vor der Konkurrenz, also vor Großbritannien, vor Frankreich, die jetzt anführen. Heißt das, in diesem Jahr ist der Transformationsprozess quasi schon so vorangeschritten, dass wir wieder aufholen, oder braucht es etwa für Deutschland auch Wirtschaftsreformen wie jetzt in Frankreich, die ja durchaus für Attraktivität gesorgt haben?
Ja, also ich glaube, Wirtschaftsreformen sind sicherlich ein guter Ansatz. Ich glaube, es geht darum, möglichst schnell anzufangen, damit man auch schnell Erfolge vorzeigen kann. Und im Koalitionsvertrag vorgesehen ist zum Beispiel die Superabschreibung. Das finde ich ein Instrument, was sehr gut ist, weil es die Investitionen sichert und einen Anreiz schafft. Und man kann dann aber sagen, dass bestimmte Investitionen zum Beispiel in erneuerbare Energien oder bestimmte zu fördernde Themengebiete einfach schneller abgeschrieben werden können, dass man sagt, man kann es in ein, zwei, drei Jahren, das kann man dann ausgestalten. Das wäre ein Instrument, über das ich sofort nachdenken würde.
Und das wäre zumindest ein Vorschlag vom deutschen EY-Chef Henrik Ahlers für wieder einen Top-Investitionsstandort Deutschland. In einer jährlichen EY-Studie landet Deutschland jetzt nämlich nur auf Platz 3 hinter Frankreich und Großbritannien. Seit einigen Jahren befindet sich der Walldorfer Softwarekonzern SAP in einem großen Strategiewechsel. Und dabei hat man jetzt offenbar einen entscheidenden Wendepunkt erreicht, heißt es heute bei der SAP-Hauptversammlung. Alexander Winkler.
SAP befinde sich mitten im größten Wandel seiner Geschichte, so Vorstandssprecher Christian Klein. Weg vom Vertrieb von Unternehmenssoftware zum Installieren, hin zur Software in der Cloud, also als Abo-Modell über das Internet. Die Umstellung hat SAP in den letzten Jahren belastet, doch der Umbau zum Cloud-Konzern sei alternativlos, so Klein. Im vergangenen Jahr habe SAP einen Wendepunkt erreicht und erwartet zukünftig wieder ein zweistelliges Wachstum im Betriebsergebnis. An dem Erfolg sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre beteiligt werden. Die Dividende der SAP-Aktie soll auf 2,05 Euro angehoben werden. Auch personell leitet SAP einen großen Wandel ein. Nächstes Jahr will sich der bisherige Aufsichtsratschef und SAP-Mitgründer Hasso Plattner aus dem Unternehmen zurückziehen. Heute wurde sein designierter Nachfolger vorgestellt. Der 61-jährige Unternehmensberater Puneet Renjen soll zunächst als normales Mitglied im Aufsichtsrat eingearbeitet werden, bevor er nächstes Jahr den Vorsitz des Gremiums übernehmen soll.
Bahnreisende müssen sich auf den bis dato längsten Warnstreik einstellen. Ab Sonntagabend fährt bundesweit erstmal nichts mehr wie geplant bei der Deutschen Bahn. Die Bahn, die könnte das noch verhindern, will das aber gar nicht. Schließlich habe man schon das beste Angebot in der Bahngeschichte vorgelegt. Wolfgang Landmesser.
Für fast 50 Stunden wird fast nichts mehr gehen auf der Schiene. Während laufender Tarifverhandlungen haben die Bahngewerkschaften noch nie so lange gestreikt. Aus Sicht der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gibt es aber, Stand jetzt, keine Alternative. Cosima Ingenschei, Co-Verhandlungsführerin der EVG.
Wir sehen uns gezwungen, 50 Stunden zu streiken, weil es offensichtlich noch mal ganz deutlich werden muss, wie ernst es den Beschäftigten ist, wie ernst die Lage ist, wie stark zu niedrig die Gehälter sind.
Natürlich würde es leider die Fahrgäste treffen, aber der Streik sei in dieser Länge notwendig, um die Bahn auch finanziell empfindlich zu treffen.
Im Bereich des Güterverkehrs werden Staus entstehen, die dann tatsächlich dazu führen, dass es auch einen wirtschaftlichen Druck gibt, den wir offensichtlich brauchen, um Bewegung in die Verhandlungen zu bringen.
Der Verhandlungsführer der Deutschen Bahn hält den Warnstreik dagegen für völlig unverhältnismäßig. Personalvorstand Martin Seiler.
Eigentlich ist es quasi ein Vollstreik, lediglich ohne Urabstimmung.
Die Deutsche Bahn habe das beste Angebot ihrer Geschichte vorgelegt.
Und wir sind jederzeit bereit, darüber zu verhandeln.
In knapp 2 Wochen steht die nächste offizielle Verhandlungsrunde an. Bestes Angebot für die Gewerkschaft blanker Hohn. Im Gegenteil könnte der Vorschlag empfindliche Folgen vor allem für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen haben. Für sie drohe eine Deckelung des Stundenlohns auf 13 Euro. Zum Beispiel Reinigungskräfte könnten dann nicht von den prozentualen Steigerungen im Tarifvertrag profitieren. Bahnverhandlungsführer Seiler habe den Zweifel bisher nicht klar ausgeräumt, könne das Problem aber auch sehr schnell beheben, meint Christian Loroch aus dem EVG-Verhandlungsteam.
Dass er mir im nächsten Schritt mitteilt, es wird keinen Deckel geben, sondern genau unsere Forderung zu erfüllen. Und dann hätte sich das Thema für die DB AG, was das Thema Streik angeht, auch erledigt. Das ist relativ einfach die Welt an der Stelle.
Falls das bis Freitagabend passiere, werde die Gewerkschaft den Streik abblasen und die Gespräche am Verhandlungstisch könnten weitergehen. Aber der Verhandlungsführer der Bahn sieht das Problem gar nicht. Von einem Deckel bei 13 Euro könne keine Rede sein.
Ganz im Gegenteil, wir haben unser Angebot von 12 Euro auf 13,20 Euro, nämlich mit den 10% erhöht. Und damit sind wir ja schon über 13 Euro, also es gibt keinen Deckel von 13 Euro.
Bahnreisende müssen sich also auf den längsten Warnstreik einstellen. Ab Sonntag 22 Uhr bis Dienstag um Mitternacht. Wolfgang Landmesser, Köln.
Weniger Aufträge, weniger Umsatz und unterm Strich ein Verlust von 220 Millionen Euro. Bei ThyssenKrupp, da lief es zuletzt nicht so gut. Auf der Halbjahreskonferenz des Unternehmens stand heute allerdings trotzdem nicht die Bilanz im Fokus, sondern die Konzernchefin. Sie will freiwillig auf Millionen verzichten.
Die vergangenen 6 Monate sind für ThyssenKrupp nicht besonders erfolgreich gelaufen. Der Stahl- und Industriekonzern spürt vor allem, dass Energie und Rohstoffe deutlich teurer geworden sind, dazu die steigende Inflation und gleichzeitig sind die Verkaufspreise für die eigenen fertigen Stahlprodukte gesunken. Alles nicht schön, aber auch nicht dramatisch, machte die scheidende Chefin bei ThyssenKrupp heute deutlich. In 2 Wochen verlässt Martina Merz den Ruhrkonzern. Heute äußerte sie sich noch einmal ausführlich und sagte: Der angestoßene Umbau weg vom Konzern hin zu selbstständigen Firmenteilen komme gut voran.
Ja, ThyssenKrupp ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich wechsle vom Vorstandsvorsitz deshalb auch nur in den Fanclub von ThyssenKrupp. Ich liebe dieses Unternehmen, ich sehe die Chancen in diesem Unternehmen. Mein Weggang ist in keiner Weise eine Aussage, dass ich an den Chancen dieses Unternehmens zweifle.
Künftig seien aber andere Qualifikationen als die einer Ingenieurin gefragt. Kritiker hatten ihr allerdings vorgeworfen, zu langsam und zu planlos zu sein, etwa bei den nach wie vor geplanten Ausgliederungen des Stahlgeschäfts und des Geschäfts mit dem Bau von U-Booten und Kriegsschiffen. Merz bekräftigte noch einmal, dass sie auf die ihr zustehende Abfindung verzichtet und das Geld im Unternehmen lassen will. Angesichts ihres eigentlich bis 2028 laufenden Vertrags dürfte es sich um eine Millionensumme für das Unternehmen handeln. Jörg Marksteiner, Essen.
Und dann kommen wir noch schnell zur Börse. DAX und Dow Jones gaben heute kräftig nach. Heidi Radwilas.
Und das, obwohl sich die Zeichen mehren, dass die starke und zügige Erhöhung der Leitzinsen zunehmend Früchte trägt. In Deutschland gibt es weniger offene Stellen. Und in den USA haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Vergleich zur Vorwoche um fast 10% zugenommen. Mehr als von Analysten erwartet. Ein Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft etwas abkühlt. Ein gewisses Abbremsen der Wirtschaft ist nötig, um die hohe Inflation zu drücken. Gestern war bekannt geworden, dass die Teuerung in den USA im April weiter gesunken ist auf 4,9%. Heute gibt es neuerlich positive Signale. Jenseits des großen Teichs sind die Erzeugerpreise nur noch um 0,2% gestiegen. Ebenfalls nicht so stark wie erwartet. Geht die Inflation weiter zurück, könnten die Notenbanken die restriktive Zinspolitik hinter sich lassen, was den Unternehmen helfen würde. Deren Geschäft ist unter anderem wegen der Inflation schwieriger geworden. So erklärt der DAX-Konzern Bayer heute seinen massiven Gewinneinbruch im ersten Quartal mit Mehrkosten durch Inflation und einen konkurrenzbedingten Preisverfall beim Unkrautvernichter Glyphosat. Die Aktie ist der größte Verlierer im DAX. Der DAX schließt bei 15.835 Punkten, ein Minus von 0,4%.